Eigentlich hatte ich so für den Start ein Lied von Hermann von Wien so gedacht. Vielleicht kennt ihr das. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? So ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Okay, meine Gesangskünste sind nicht für die Öffentlichkeit geeignet eigentlich. Aber dieses Lied fasziniert mich immer wieder und es ist ein Kontrast zu dem, worüber ich heute predige. Deswegen habe ich das vielleicht auch gewählt. Okay, denn eigentlich ist es ja das, was wir uns wünschen, dass wir fröhlich sind und dass es uns gut geht und dass wir immer ausgeglichen sind. Und wer von uns ist das? Okay, Freiwillige vor. Nein, du bist, das finde ich cool. Okay, super, finde ich gut. Denn ich habe mir vor ein paar Tagen die Frage gestellt, warum bin ich so negativ? Oder warum denke ich so negativ über mich? Oder warum denke ich so negativ über bestimmte Personen? Oder warum bin ich oft auf das Negative so fixiert? Oder warum sehe ich die Welt, die Zukunft, das Morgen so negativ? All diese Dinge sind Fragen, die ich mir tatsächlich gestellt habe. Und als ich dann vor ein paar Tagen wach geworden bin, da dachte ich mir, da ist eine dunkle Ecke, auf die wir unseren Blick richten. Und anstatt, dass wir uns wirklich auf das ausrichten, was uns ausmacht, habe ich das Gefühl, dass diese dunkle Ecke einen gefangen hält, wie in einem Bann hält. Und das, was mich wirklich ausmacht, was mir den Mut gibt zum Weitermachen, zum Weitergehen, das kommt oft bleibt oft auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber ich glaube, dass es relativ viele von uns betrifft. Und wer es nicht kennt, wer immer nur fröhlich durch das Leben, dann möchte ich nur sagen, du bist gesegnet. Sei gesegnet mit dem, was da ist, weil viele Menschen einfach zu sehr eine negative Brille vielleicht aufhaben. Und das habe ich mir auch gedacht, ist das vielleicht die negative Brille, die man aufhat, dass man die Dinge besieht, wie man sieht. Und dann habe ich mir einfach mal die Freude bereitet und habe mir nach Google reingeguckt, warum fixieren wir so uns auf das Negative. Und habe einen interessanten Artikel gefunden und ich lese euch mal was davon vor. Vielleicht kennt ihr das. Stellen wir uns vor, wir wachen morgens auf, erfrischt auf, die Sonne scheint durch das Fenster und Sie sehen, dass das heutige Wetter perfekt sein wird. Du hast gestern Lebensmittel gekauft, also machst du dein Lieblingsessen zum Frühstück. Zu den heutigen Plänen gehört es, mit einem geliebten Menschen zu wandern und sie freuen sich darauf, den Tag in der Natur zu verbringen. Auf dem Weg spürst du eine angenehme Brise und hast die gesamte Landschaft für dich alleine. Sie und ihr Wanderpartner beginnen ein Gespräch und etwas, das sie sagt, führt in eine falsche Richtung. Es ist nichts Bedeutendes, gerade gut genug, damit du dich schlecht fühlst. Es bleibt für den Rest des Tages bei dir und entführt deinen Verstand. Und auch wenn das Gespräch zu Ende ist, sie grübeln darüber, was sie gemeint haben und erfinden Geschichten in ihren Kopf, um die Erzählung zu fördern. Im Verlauf eines Monats, 6 Monate, 1 Jahr, woran erinnerst du dich im Blick auf diesen doch so wunderschönen Tag? Auf diesen einen Moment, wo das Gespräch in irgendeiner Form auseinander weggegangen ist, schiefgelaufen ist und es hat dich gefangen genommen. Kennst du das? Ja? Ich kenn's auch gut. Menschen scheinen negativen mehr Bedeutung beizumessen als positiven Dingen. Ich hatte gestern dann ein Gespräch mit einem Nachbarn Und er hat das Gespräch gelenkt. Es ging um Zukunft, es ging um Medien, es ging um Perspektivlosigkeit. Eigentlich haben wir angefangen bei unseren Kindern, dass die jetzt die Ausbildung beginnen. Und eigentlich ist das eine schöne Sache. Kinder beginnen ihre Ausbildung, werden erwachsen, lernen für ihren Beruf und das haben Perspektive. Und das Einzige, was ihn beschäftigt hat, die werden es nicht so gut haben wie wir. Ich dachte, ich glaube, man muss immer das Beste aus allem machen, habe ich ihm gesagt. Und dann war eine andere Aussage von einer Person, die ich sehr mag, die gesagt hatte, sie hätte letzte Woche hätte sie reflektiert und wäre zu einem Ergebnis gekommen, eigentlich ist sie ein totaler Versager. Und ich dachte mir, das ist das Ergebnis? Okay. Und was machst du jetzt damit? Okay. Und gar nicht so weit weg, meine Frau und ich, wir waren mit den Kindern, unseren jüngsten Kindern in Amsterdam. Und meine Frau hat etwas gesagt und ich habe sie in den falschen Hals bekommen. 2 Tage lang war ich nicht gut, auf sie zu sprechen. Statt dass ich sie gefragt habe, was sie gemeint hat. Wie doof kann man sein, ne? Entschuldigung. Das Phänomen nennt man Negativverzerrung. Okay? Negativverzerrung ist ein Phänomen, tatsächlich gibt es dieses Phänomen. Und das scheint so täglich, tatsächlich so tief in uns drin zu sein, dass man sagt, man braucht 5 positive Erfahrungen oder Bemerkungen, um eine einzige negative auszugleichen. Manche brauchen vielleicht mehr als 5. Ja, damit das Negative da ist. Und das weiß man auch aus Reflexionen, wenn man in ein Gespräch ist, man beurteilt oder wird beurteilt und dann ist das meiste ist sehr positiv und da kommt eine einzige Bemerkung und sagt, da könnten Sie sich vielleicht noch verbessern. Worauf bleibt die Fixierung? Auf diese Negative. Okay, warum ist das so? Das ist doch schräg, oder? Und die Evolution, nicht die Bibel, ich nenne das mal so, bezieht dieses Phänomen eigentlich auf den Überlebenskampf des Menschen, dass er in seiner Ursprünglichkeit auf Bedrohung fixiert war und zu achten hatte. Es ging immer um Leben und Tod und wer da eine besondere Sensibilität hatte, also Ausrichtung hatte, der hatte größere Chancen zu überleben. Heute sagt man, das ist eine moderne Fehlsteuerung der Amygdala, wo starke Gefühle wie Angst oder Sorgen oder so in uns einen Kampf, Flucht oder Erstarrungsreaktion herausfordert oder damit verknüpft ist. Und das wiederum führt dazu, dass die Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol geschieht, das für uns dann die Auswirkung hat. Jenny hat es gerade gesagt, ich bin so nervös. Ja, ich stehe sonst nicht hier vorne und plötzlich habe ich dieses Kribbeln. Kennt das jemand? Ja, kennen wir. Immer wenn wir dann herausgefordert sind, was zu tun, was wir sonst nicht tun, dann blockiert das rationale Denken, das Herz rast, Prüfung, Blackout. Eine meiner Töchter hat jetzt das Abitur gemacht, hat in ihrer letzten Prüfung, mündliche Prüfung, wo es wirklich um jeden Punkt ging, ausgesetzt. Ausgesetzt. Wie schade. Das war ihr Lieblingsfach. Hat natürlich ihr Abitur schon bestanden, kein Problem. Aber so schade für sie, dass das so in Erinnerung bleibt. Und das ist das, was wir in der Psychologie das Amygdala-Hijack oder Amygdala-Entführung nennen. Der Überfall auf die Amygdala. Das ist dieses Kampfflucht-Einfrierreaktion. Und das, obwohl ja gar keine Bedrohung wirklich vorhanden ist. Warum ist das so? Ich möchte kurz auf die biblische Perspektive eingehen. Die Bibel sieht diese Dinge in ähnlicher Form. Sie beschreibt sie anders. Sie sagt, dass die Natur des Menschen eine gefallene Natur ist, dass das menschliche Herz dazu neigt, mit Misstrauen, mit Angst, mit Sorge, mit Destruktivität zu reagieren. Finden wir in Stellen wie Genesis 8, Vers 21, da heißt es, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend auf, nicht von Kindheit an, von seiner Jugend auf. Oder sie sagt, überaus trügig ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Harte Urteile, die hier ausgesprochen werden. In der Bibel geht es auch um den geistlichen Kampf der Gedanken. Und das empfinden wir manchmal auch so, dass in unseren Gedanken ein Kampf stattfindet, okay? Und die Bibel sagt, ja, das stimmt, es findet ein Kampf statt in unseren Gedanken. Das ist so, es findet ein Kampf statt, ein Schlachtfeld. Und die Frage ist, wer bleibt am Ende der Sieger in dem Ganzen, ja? Und ich gehe gleich noch darauf ein. Aber auch ein falscher Fokus ist das, was uns nicht unbedingt weiterhilft, ja? Wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn die Sorgen kommen, dann ist das Natürliche, das Normale, das Erste, was der Mensch macht, er versucht selber rauszukommen, bevor er dann irgendwann sich an Gott wendet, hilf mir. Okay? Kennt ihr das? Ich denke schon. Und dieses mangelnde Vertrauen, das ist oft ein Problem auch in unserer Beziehung zu Gott, das uns Mühe macht, dass wir immer wieder herausgefordert werden. Hier, sei stark und mutig. Wisst ihr, wie oft der Josua von Gott ermutigt wurde? Meine Frau hat mir das gestern noch erzählt. Bevor er in den Kampf zum ersten Mal als Führer der Israeliten in den Kampf zog gegen seine Gegner, viermal sagte er ihm, bevor er überhaupt einen Kampf ausgefochten hat, sei stark und mutig. Ich habe dir geboten, sei stark und mutig. Sei doch stark und mutig. Und ich denke mir, kann ich auch gut gebrauchen. Vor jedem Kampf, den ich zu kämpfen habe in meinem Leben, mit Kampf in Anführungszeichen bitte zu setzen, ja, dass ich mir denke, ich brauche das auch. Ich brauche es, dass ich diese Zusage Gottes habe, ich bin mit dir, ich gehe mit dir durch alle Herausforderungen. Und dieses mangelnde Vertrauen, dieser Hang zu Selbstvertrauen statt Vertrauen sorgt auch dafür, dass sich statt Vertrauen eben Disteln und Dornen wachsen, die das eben verhindern wollen. Soweit die Herausforderung, Beschreibung der Situation. Ich habe mir gedacht, ich werde heute mehr den Schwerpunkt darauf legen, mal auf die Lösung zu schauen und nicht das Problem noch zu vertiefen, dass jeder es mehr als genug verstanden hat. Und es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt erstmal die kurzfristigen Ansätze und die sind, glaube ich, sehr wichtig, wenn man in Situationen steht, wie unsere Kinder zum Beispiel morgen oder die Lehrer, die werden immer in solchen Segnungszeiten, heute ja nicht, aber oft vergessen. Meine Tochter ist Lehrerin und ich weiß, dass sie vor jedem Schulstart Respekt, Respekt, Respekt hat. Was sind das für Kinder willkommen? Kann ich denen gerecht werden? Habe ich einen, der mich zur Weißglut treibt? Und solche Dinge beschäftigen einen die Kinder. Und die Kinder denken wiederum, wie sind die Lehrer? Wie komme ich klar? Wie komme ich in meiner Klasse klar? Wie komme ich mit den anderen klar? Und diese Regeln bräuchten die eigentlich morgen. Zum Beispiel die 6-Sekunden-Regel. Was ist das? Das ist eine Regel, die eigentlich dafür da ist, sobald diese Amygdala-Entführung beginnt, in uns anzurollen, dass man bewusst innehält, ganz bewusst die Augen schließt, zur Ruhe kommt und 6 Sekunden mehrfach bewusst tief durchatmet, einatmet, ausatmet, nicht das Ausatmen vergessen, ist immer schlecht, wenn man das vergisst, und sich dabei bewusst Dinge zuspricht. Ich würde mir zusprechen, es ist alles gut, Gott ist mit dir. Und alle meine Sorgen, die kann ich auf ihn werfen. Das ist für 6 Sekunden natürlich viel, was ich jetzt hier erzähle. Aber du darfst es auch gerne länger machen. Ich werfe sie bewusst auf Jesus. Du bist mein Hirte, du führst mich durch all diese Herausforderungen. Dieses Atmen, diese Atmung, die hat eine Auswirkung auf die Amygdala. Das heißt, durch das bewusste Atmen, das zur Ruhe kommen, das langsame und durchatmen, wird unser Körper wieder ruhiger. Und die Amygdala bekommt das Signal, alles gut, musst dir keine Sorgen machen, alles in Ordnung. Es gibt noch eine andere Übung, die 4-7-8, die ist etwas komplizierter. 4 Sekunden durch die Nase einatmen, 7 Sekunden anhalten und 8 durch den Mund wieder auslassen, den Atmen. Warum sage ich das? Weil es praktisch ist. Ja, also es ist nicht geistlich jetzt gerade, ja, sondern tatsächlich ganz praktisch. Und wir stehen in solchen Situationen immer wieder, dass wir das brauchen. Aber es gibt auch diese 5 Minuten Sorgenübergabe. Und da geht es um das Prinzip, nicht verdrängen, sondern gezielt abgeben. Die Dinge beim Namen nennen. Das ist nämlich das, was wir gerne tun. Wir verdrängen gerne, okay? Wir verdrängen gerne. Da geht es darum, dass man mindestens einmal am Tag, sich Zeit nimmt, alle destruktiven Gedanken, alle destruktiven Gefühle, alle Ängste auf ein Blatt Papier schreibt, also ganz praktisch wird, auf ein Blatt Papier schreibt, dann wirklich Gott die Dinge im Gebet übergibt und sagt, Herr, du bist der Herr über all diese Dinge. Manches kann ich kontrollieren oder manches kann ich steuern, manches kann ich überhaupt nicht verantworten. Und da bitte ich dich, dass du hineinwirkst und alles, was dich quält, das gibst du Gott. Dann zerknüllst du das Papier, wirfst es weg, dass es niemand mehr findet oder du verbrennst es, ist auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall, dass es vernichtet wird. Dieser Mechanismus, dass ich das bewusst aufschreibe und dann wegtue, bewirkt etwas in uns. Das weiß man, von der Psychologie ist das so, dass das eine Auswirkung hat. Und ich kann loslassen, ich kann ganz bewusst Dinge weglassen. Das sind so kurzfristige Dinge. Aber es geht auch darum, dass wir langfristig Dinge verändern wollen, dass wir eine positive Grundgesinnung haben. Und da möchte ich 2 Dinge, da geht es um Achtsamkeit, in den Vordergrund stellen. Und zwar geht es um die Frage, dass hier und jetzt, das heute, das jetzt, durch eine andere Brille zu betrachten. Die Situation anzunehmen, wie sie ist, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Empfindungen wahrzunehmen. Okay, was geht gerade in mir ab? Ja, welche Gefühle habe ich? Und dann entscheide ich mich, eben keine Eskalation zuzulassen. Das darf, kann ich nämlich. Das ist eine Sekundensache, aber ich kann mich entscheiden, eben nicht panikartig zu reagieren, nicht aufbrausen, nicht ärgerlich zu reagieren oder negativen Gedanken Raum zu lassen, sondern mir ganz bewusst den Frieden Gottes zuzusprechen und zu sagen, ich richte jetzt meinen Blick auf Jesus. Und während ich das tue, hält uns dieses Beschäftigen davon ab, weder mich mit der Vergangenheit noch mit der Zukunft noch mit meinen Sorgen zu beschäftigen, weil die jetzt keinen Raum haben. Und dann plötzlich ist es gut. Ich komme zur Ruhe. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang davon, 2. Korinther 10, Vers 5, dass wir alle unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen sollen. Ja, ein bewusster Gehorsamsakt. Hier in diesem 2. Korinther 10 geht es nämlich um den Kampf der Gedanken. Ja, dass es diesen Kampf der Gedanken gibt, das gibt, sagt das Wort Gottes, und dass wir damit umgehen sollen. Ich weiß nicht, wer den 2. Korinther 10 mal irgendwo gerade parat hat. Ich habe ihn jetzt gerade nicht hier. Könnte ich gleich mal geben. In der Praxis bedeutet es, ich setze ein Stoppsignal. Ich warte nicht, bis der negative Gedanken oder ein negatives Gefühl mich kontrolliert oder mich in Besitz nimmt, sondern handle wie Luther. Was hat Luther gesagt? Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf kreisen, wohl aber, dass sie in mir oder auf meinen Kopf ein Nest bauen. Und das ist ein Unterschied, okay? Also, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über mir kreisen, aber ich kann sehr wohl verhindern, dass sie sich bei mir ein Nest bauen. Und das heißt in der Praxis, sobald du merkst, dass Selbstzweifel, Bitterkeit, Angst, Sorgen kommen, dann sprich ein Stopp. Es ist gut. Alles ist gut. Okay? Hast du den Text? Darf ich ihn kurz haben? Oder willst du ihn kurz vorlesen? Mhm. Dankeschön. Da heißt es ab Vers 3, ja, wir wandeln wohl in der menschlichen Natur, führen aber unseren Kampf nicht nach der Art der menschlichen Natur, des Fleisches. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher Art, sondern sind Gottes Waffen zur Zerstörung von Festungen. Da geht es auch um Gedankenfestungen, tatsächlich um Gedankenfestungen. Wir zerstören mit ihnen Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Sinn in den Gehorsam gegenüber Christus gefangen und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig sein wird. Das ist dieser Text soweit. In der Praxis habe ich ein Erlebnis gehabt, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, ich weiß es nicht, aber genau dieser Vers hat in mir etwas sehr Entscheidendes mal gewirkt. Und zwar war ich dann noch sehr jung im Glauben, und hatte immer wieder Probleme damit, dass irgendwelche Ängste mich gefangen genommen hatten. Und ich hatte eine sehr merkwürdige Angst gehabt, nämlich, dass ich an einem Stück Fleisch ersticken könnte. Okay? Und dann war das so, dass ich bei meinen zukünftigen Schwiegereltern saß. Die haben mir ein leckeres Essen vorbereitet und ich kaute an dem Stück Fleisch, dass meine Schwiegereltern zukünftig schon unruhig wurden. Und ich kaute und kaute, weil ich Angst hatte. Vielleicht könnt ihr euch da hineinversetzen, ja, okay. Naja, auf jeden Fall war das unglaublich peinlich für mich. Könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen. Aber die Wirkung war das, dass ich damit zu Gott gegangen bin, habe gesagt, Herr, das kann so nicht bleiben. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe unter der Freiheit, die du für mich vorbereitet hast. Und dann hat Gott mir ein kleines Heft geschenkt, quasi von über jemanden zukommen lassen, habe das gelesen, habe diese Verse hier in Anspruch genommen für mich im Glauben und mit dem Moment war ich frei. Ja, also ich kann jedes Fleischstück essen, ohne dass ihr peinlich berührt sein müsst, wenn ich mit euch esse. Keine Sorge. Genau. Ein Prinzip noch und dann gehe ich auf etwas tiefere Dinge ein. Und zwar, dass wir Bibelworte gebrauchen, also positive Bibelworte, um negative Gedanken zu begegnen. Zum Beispiel bei Angst. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder bei Minderwertigkeitsgefühle. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Psalm 139 und so weiter. Da gibt es eine ganze Möglichkeit von Dingen. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Ich weiß, dass die Predigt heute etwas anders ist, als ich es sonst halte, aber ich traue euch das zu, dass ihr das verkraftet. Es geht um Achtsamkeit. Und dieser Satz hat mich wirklich angesprochen. Wunderbare Dinge passieren überall um uns herum. Wir bemerken sie die meiste Zeit nicht. Wunderbare Dinge passieren überall um uns herum, aber wir bemerken sie die meiste Zeit nicht. Hat mich an den Psalm 139, Vers 14 erinnert. Wunderbar sind all deine Werke, das erkenne ich, das erkennt meine Seele sehr, sehr wohl. Wisst ihr, die Schwierigkeit in unserer Zeit ist, dass wir nicht in der Lage sind, im Hier und Jetzt zu sein. Wir sind hier. Und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere dann gedanklich abschweift, weil er dann plötzlich, weil ihn irgendein Gedanke angesprungen hat, ganz woanders ist, gedanklich. Vielleicht ist er schon auf seiner Arbeit, vielleicht ist er auch in der nächsten Woche. Und wir sind nicht mehr im Hier und Jetzt. Wir sind dann unruhig, unter Druck, angespannt, gehetzt. Als wir jetzt in Amsterdam waren, da hat mich das sehr tief berührt, muss ich sagen, wie die Menschen durch die Straßen gehetzt sind, dieser Stadt. Kein Blick für einen anderen, fokussiert irgendwo hin zu eilen. Und eilen meine ich wirklich mit schnellen Schritt oder die Fahrradfahrer, die ist ja gefährlich, mit Amsterdam mit Fahrrad unterwegs zu sein. Da musst du ja aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. Rasen durch diese Stadt hindurch. Und ich dachte mir, okay, wie schnell ist man in sowas gefangen? Dass wir als Menschen getrieben sind, gehetzt, leer, überdreht oder fertig, können anderen gar nicht mehr ins Gesicht schauen und sehen so viele Dinge nicht, nehmen den Moment nicht mehr wahr. Wenn dann jemand nett zu dir ist, nimmst du das gar nicht mehr wahr. Kennst du das? Ja? Fand das klasse, dass in Amsterdam da auch Menschen auf der Straße brannten und das Evangelium geprägt haben, fand ich richtig gut. Oder du führst ein schönes, echt zielführendes, gutes Gespräch, es ist ermutigend. Aber du kannst es vielleicht gar nicht wahrnehmen oder genießen. Du siehst den anderen vielleicht auch gar nicht wirklich in dem Gespräch. Wir haben in unserer Zeit, stehen wir in der Gefahr, so möchte ich es formulieren, stehen wir in der Gefahr, uns zu verlieren. Und Menschen Dinge zu verlieren, auch den Menschen zu verlieren. Und ich möchte irgendwie sagen, öffne deine Augen und dein Herz, schau dich bewusst um. Denn wir leben nur einen Augenblick, nur diesen einen Augenblick, diesen Mensch, diese Zeit haben wir. Und ehe du dich versiehst, ist die Zeit abgelaufen. Deswegen die Herausforderung, lebe bewusster, sehe bewusster, genieße bewusster, achtsam bleib, achtsamer, dankbar bleib für die Dinge, die Gott dir schenkt, wo Gott dir die Augen öffnen möchte. Das ist mein letzter Gedanke. Die Bibel sagt, sage Dank für alles, alle Zeit. Oder wer Dank opfert, bahnt einen Weg, ihm werde ich die Rettung Gottes schenken. Der Dankbarkeitsanker. Für mich ist das etwas ganz Elementares geworden. Wisst ihr, das Gehirn kann nicht gleichzeitig tief dankbar sein und Angst empfinden. Das geht nicht. Entweder er ist dankbar oder er empfindet Angst. Okay? Denn Dankbarkeit programmiert den Fokus um. Und Dankbarkeit ist eine Haltung, die weit über die Situation hinausgeht, in denen wir von Menschen etwas geschenkt bekommen oder Unterstützung haben, sondern es ist eine Haltung, die in uns wächst. Es ist wie ein Kompass in uns, der uns immer wieder zurückführt zu dem, was wirklich zählt. Was wirklich zählt. In einer Welt, die so laut, schnell und anspruchsvoll ist, wirkt Dankbarkeit wie eine Erinnerung. Ich bin da und es ist alles gut. Und der wahre Kern der Dankbarkeit liegt darin, bewusst wahrzunehmen, was bereits gut ist, was bereits gut ist. Deswegen eine Ermutigung, dankbar zu sein für alles. Es heißt tatsächlich, während Dankbarkeit ein tief persönliches Gefühl ist, lässt sich ihre Wirkung heute messbar belegen. Studien aus der positiven Psychologie und Hirnforschung zeigen, dass regelmäßige Dankbarkeitspraxis Veränderungen im Gehirn bewirken und solche, die langfristig zu mehr Wohlbefinden führen. Okay. Und dann kommt es zur biblischen Langzeittherapie. Römer 12, Vers 2. Die Erneuerung des Sinnes. Da heißt es nämlich, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das allein ist das Werk des Heiligen Geistes, der in uns da ist, der in uns wohnt und der unser Sinn, unser Denksinn wirklich von Grund auf verändern möchte. Und zwar in so einer Form, dass wir positive Menschen sind und dass wir die Dinge durch einen anderen Blickwinkel richten. Das ist das, was die Bibel uns herausfordert. Ich werde nicht darüber predigen heute Morgen, obwohl ich das Bedürfnis schon hätte, aber ich will euch nicht überstrapazieren. Aber dem Heiligen Geist immer wieder ganz bewusst Raum zu geben, immer wieder bewusst Raum zu geben, dass er in uns wirken kann und diese Veränderung wirkt. Ich bin am Ende, nicht am Ende. Lass uns noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns wahrnimmst, dass du ihn kennst, dass du ihn siehst. Dass du siehst, auch in welchen Kämpfen und Herausforderungen jeder Einzelne ist. Ich danke dir, Herr, dass du uns Gnade gibst, bewusster in unserem Leben zu leben, bewusster auch mit den Herausforderungen unseres Lebens umzugehen. Ich danke dir, Herr, dass du eine ganz bestimmte Perspektive und Ausrichtung hast, dass wir ja nicht negativ, im Negativen gefangen bleiben, sondern dass du uns herausführen möchtest, dass du uns befreien möchtest aus negativen und destruktiven Gedankenmustern und herausführen möchtest in deine Freiheit, Herr. Ich möchte jeden Einzelnen segnen damit, dass du diese Freiheit, die du vorbereitet hast, wirklich in jedem Einzelnen auch wirksam werden lässt. Du bietest uns an, dass du das Leben mit uns gemeinsam gestaltest. Wir müssen nicht alleine durch das Leben gehen, sondern du bist unser Begleiter. Du bist der Herr, der uns führt und leitet. Und ich danke dir dafür, dass du das tust. So danke ich dir auch für diesen Gottesdienst, danke dir für unseren, ja, für den weiteren Verlauf, für all die Gespräche, für all den Austausch, für all die guten Gedanken, die du vorbereitet hast. Amen. Amen.
Wir haben einen großen, lebendigen Gott.